Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
Herzlich willkommen zu einer Stunde aktueller Kultur am Ende dieses letzten Augusttages. Wir sind heute gleich dreimal in Venedig. Es geht um das Hin und Her in Sachen Eröffnungspressekonferenz der Filmfestspiele. Wir stellen das neue Kuratorinnen-Team des Deutschen Pavillons bei der kommenden Architekturbiennale vor und wir besuchen einen Pavillon der diesjährigen Kunstbiennale und der verweigert sich der Bildersucht der sozialen Medien, denn dort im niederländischen Pavillon, da gilt während einer Performance striktes Handyverbot. Dann fragen wir, was der Berliner Senat vom Naturkundemuseum lernen kann. Der eine ist, der andere war Opfer eines Hackerangriffs und wir erfahren, was man aus den Knochen von Kaiser Otto I. alles herauslesen kann und warum sich der Herrscher nicht für die Vereinnahmung durch rechte Gruppen eignet. Ab morgen liegt er wieder in seiner angestammten Ruhestätte, Kaiser Otto der Große, einer der wichtigsten europäischen Herrscher des Mittelalters. Er ist dann zurück im Magdeburger Dom in einem restaurierten Kalksteinsarkophag. 2 Jahre ist es her, da wurde bei einer Routineüberprüfung festgestellt, dass das Denkmal akut gefährdet ist. Die 300 Kilogramm schwere Marmorplatte lag auf Zentimeter dünnen Kalksteinwänden, die von Rissen zersetzt waren. Das Ganze drohte zusammenzufallen. Für die anstehenden Reparaturen musste das Grab vollständig geöffnet werden. Und da die Totenruhe nun einmal gestört war, da nutzte ein internationales Forscherprojekt die Gelegenheit, die Überreste des Verstorbenen gründlich zu untersuchen. Morgen folgt die Wiederbeisetzung der sterblichen Überreste des Herrschers in Magdeburg. Und mit dabei ist dann auch Harald Meller, Direktor des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie in Sachsen-Anhalt und Direktor des Museums für Vorgeschichte in Halle. Schönen guten Abend, Herr Meller.
Schönen guten Abend.
Herr Meller, zunächst wurde ja erstmal untersucht, ob es wirklich Otto der Erste ist, der in dem Sarg liegt. Wieso gab es denn überhaupt daran Zweifel?
Ja, zuallererst muss ich sagen, wir stören nicht die Totenruhe. Die Störung der Totenruhe wäre etwas ganz Ernsthaftes, sondern wir haben das mit den Kirchen abgestimmt und es ist im Rahmen der katholischen Religion und auch der evangelischen Religion kein Problem. Bei all unseren Friedhöfen beräumen wir die Gräber relativ schnell und Otto ruht seit 1000 Jahren. Otto ist vor allem jetzt ein toter Kaiser von höchster kulturhistorischer Bedeutung. Und warum untersuchen wir ihn? Sie haben es anmoderiert, wir untersuchen ihn, weil das Grab einsturzgefährdet war. Das heißt, die große Marmorplatte drohte, den Sarkophag zu zerdrücken und damit wären auch die Knochen zerstört worden und auch die Beigaben. Und warum wir nicht wussten, ob das Otto ist, ist ganz einfach. Bei etlichen dieser Herrschergräber kam es später zu Austausch. Zum Beispiel beim berühmten Friedrich II. Lagen sogar 3 Personen im Grab. Das heißt, man weiß nie, ob wirklich dann der richtige Herrscher drin ist. Denn das Grab war ja praktisch 1000 Jahre lang zugänglich. Und der Dom war ja nicht immer streng bewacht. Das heißt, da hätte aller mögliche Unfug passieren können. Wir hielten es sogar für wahrscheinlich, dass möglicherweise gar nicht mehr der Kaiser drin liegt.
Okay, aber jetzt wird er ja morgen wieder beigesetzt. Also gehe ich davon aus, er ist es, ja?
Es ist ganz sicher Otto, das wissen wir. Zum einen durch die körperlichen Merkmale. Es ist ein Mann, der über 60 Jahre alt ist, geritten ist und sehr, sehr gute Kost genossen hat, also adlig war. Das spricht schon mal für ihn. Aber wir haben einen genetischen Abgleich gemacht mit Heinrich II. In Bamberg. Und beide sind genau im richtigen Grad miteinander verwandt. Das zeigt die Genetik. Das heißt, wir wissen sicherlich, in Bamberg haben wir den heiligen Heinrich. Und wir wissen ganz sicher, in Magdeburg haben wir Kaiser Otto den Großen.
Und man kann, habe ich gehört, sogar Gesichtsrekonstruktionen machen anhand der Knochenfunde. Wie sah er denn aus, der Otto?
Ich habe eine erste Rekonstruktion gesehen des Gesichts. Die ist äußerst beeindruckend. Wir wissen aber den Phänotyp noch nicht genetisch. Das heißt, wir haben Haut- und Augenfarbe, Leberflecken und vieles andere, was man hier genetisch möglicherweise sehen kann, haben wir noch nicht wirklich detektiert, auch die Haarfarbe noch nicht. Und wenn wir das haben, dann können wir ihn ja so rekonstruieren, dass seine Mutter ihn sofort erkennen würde. Aber ich denke, das wird noch einige Monate dauern. Aber im nächsten Jahr werden wir mit Sicherheit Otto wieder in die Augen blicken. Und zwar so, wie er vermutlich im 10. Jahrhundert ausgesehen hat.
Haben Sie denn Bilder gehabt als Vorlage, um einen Vergleich herzustellen?
Nein, das ist eine forensische Gesichtsrekonstruktion, die auf dem sehr gut erhaltenen Schädel basiert. Das heißt, man vermisst den dort und Spezialisten, das gelingt denen ja auch bei etwa Leichenfunden, denen gelingt es dann sehr, sehr gut, diese Gesichter zu rekonstruieren.
Sie haben jetzt schon gesagt, die Totenruhe wurde nicht gestört. Dennoch wurde ja die Öffnung der Grabstätte in Teilen stark kritisiert. Die AfD sprach davon, dass Reliquien der deutschen Nation banaler Neugier ausgeliefert worden seien, als das Skelett in der medizinischen Fakultät der Uni Halle gezeigt wurde. Wie kam das bei Ihnen als Forscher an?
Ja, das sind politische Äußerungen. Die stehen den Menschen frei. Wir haben eine freie Meinungsäußerung. Aus wissenschaftlicher Sicht und aus Sicht der Denkmalgesetze ist es natürlich nicht nachvollziehbar. Hätten wir den Otto der Gefahr aussetzen sollen, dass er zerfällt, dass der Inhalt des Grabes zerstört wird, das wäre doch ganz undenkbar. Nein, im Gegenteil, wir haben den Kaiser für die nächsten 1000 Jahre gerettet. Und ganz ehrlich, es war kurz vor 12. Und wir sind total froh, dass nicht früher etwas passiert ist und dass wir das entdeckt haben.
Otto der Große lebte von 912 bis 973. Er gilt als Schlüsselfigur der europäischen Geschichte, wurde 962 in Rom zum Kaiser gekrönt. Er erhob 968 Magdeburg zum Erzbistum. Er ist auch immer wieder politisch vereinnahmt worden. Für die AfD gilt er als Gründer des Deutschen Reiches und damit, Zitat, als Präfiguration unseres Staates, also auch als zentrale Figur einer völkischen Theorie. Wie bedeutsam war Kaiser Otto für Deutschland?
Kaiser Otto war für ganz Mitteleuropa äußerst bedeutsam. Aber er ist eines mit Sicherheit nicht, er ist mit Sicherheit kein deutscher Kaiser. Und zwar deshalb, weil es zu der Zeit die Idee von Deutschland noch gar nicht gibt. Es gibt auch noch kein deutsches Reich. Otto selbst hätte sich als ostfränkischer König gesehen und als römischer Kaiser. Denn sein Reich reichte ja von der Nordsee bis südlich von Rom und über einen riesigen Raum. Genauso könnten die Schweizer, die Österreicher, die Lombarden Otto für sich beanspruchen. Die letzten 10 Jahre seines Lebens lebte er in Italien, vorwiegend in Pavia, also gar nicht in Deutschland. Und er hätte dieses Konzept von Deutschland gar nicht verstanden. Und die Idee eines heilig-römischen Reiches deutscher Nation ist letztlich ein Konstrukt der frühen Neuzeit und des späten Mittelalters, also trifft für Otto überhaupt nicht zu. Nationalisten und Nationalismen des 19. Jahrhunderts konstruieren diese Geschichten, die einfach so nicht stimmen.
Aber haben Sie eine Idee, warum das Interesse dann so groß ist am Otto dem Ersten?
Naja, das Interesse an Otto dem Großen ist natürlich da, weil Otto der Große eine unglaublich spannende, wohl sehr charismatische Gestalt war, die eine lange Regierungszeit hatte und der natürlich ein großes Reich wieder zusammenbrachte. Nicht ganz so groß wie das Reich Karl des Großen, aber immerhin. Und er ist eine ganz bedeutende Gestalt des Mittelalters. Also das Interesse musste und sollte an ihm immer groß sein. Im Gegenteil, wir haben eigentlich im Geschichtsunterricht und in den letzten Jahrzehnten das Interesse an diesem hohen Mittelalter viel zu stark verloren. Und ich hoffe, dass das Interesse wieder in die Mitte rückt, aber eben nicht mit einem nationalistischen Gesichtspunkt, sondern mit dem Gesichtspunkt, die wahre Geschichte Ottos zu erforschen und zu sehen und zu verstehen. Und das ist eben keine Geschichte, mit der man Herrscher gegeneinander und Regionen gegeneinander bringen kann, wie es im 19. Jahrhundert geschah. Denn aus diesen nationalen Geschichtserzählungen folgten letztlich die Kriege gegen Frankreich und Ähnliches. Und so etwas wollen wir nicht wieder erleben. Dort wurde Geschichte missbraucht und jetzt erforschen wir Geschichte und betrachten sie nach der Faktenlage.
Die Beisetzung der Gebeine, man muss ja von einer Wiederbeisetzung sprechen, die findet morgen mit einer großen Zeremonie statt. Landesbischof und Ministerpräsident werden erwartet, auch der Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Wie bestattet man einen ehemaligen Kaiser? Gibt es da bestimmte Rituale?
Naja, das absolut Wichtigste beim Bestatten ist natürlich, dass wir das an dem Ort stattfinden lassen, an dem er ruhen wollte, nämlich in dem Dom, der eigentlich ein Gehäuse für seinen Körper ist, nicht? Damals wurde das ja so gesehen, das Wichtigste ist nicht der Dom, das Wichtigste ist der Kaiser. Der Kaiser wurde erhoben 1207 und dann 1208 dort in einen neu gebauten Dom sozusagen eingebracht. Und das war das Wichtigste. Der Dom war das Gefäß für den Kaiser. Der Kaiser stand im Zentrum. Und wir legen ihn nun wieder bei und haben nun gesichert, dass für die nächsten, wie ich hoffe, 1000 Jahre Otto sicher im Sarg ruhen kann. und gut erhalten bleibt. Und das Allerwichtigste für den Kaiser wäre aber die Memoria gewesen. Das heißt, die Erinnerung an seine Person. Und jetzt wissen wir ganz sicher, dass er hier liegt. Genauso wie wir jetzt bei Editha, seiner ersten Frau, wissen, dass sie in der Längsachse zu ihm liegt. Und das ist für die Menschen ganz wichtig gewesen, dass sie am heiligsten und wichtigsten Ort der wichtigsten Kirche des Landes liegen. Und das war damals die Kirche, also der Dom von Magdeburg.
Also morgen mit dabei bei der Wiederbeisetzung des Kaisers Otto dem I. ist Harald Meller, Direktor des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie in Sachsen-Anhalt und Direktor des Museums für Vorgeschichte in Halle. Herr Meller, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Dankeschön für die Fragen und ich freue mich für Ihr Interesse. Danke.
Ja, und das Gespräch, das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Tja, was denn nun? Das könnte man fragen angesichts des Hin und Her beim ältesten Filmfestival der Welt, den Filmfestspielen Venedig. In 2 Tagen beginnt es und da schreckte die Meldung am Samstag auf, dass man auf die traditionelle Eröffnungspressekonferenz am Mittwoch in diesem Jahr verzichten wolle. Das jedenfalls meldeten Medien. Die Branche war irritiert. Nur einen Tag später dann dementierten die Filmfestspiele die Absage. Die Pressekonferenz würde nun doch stattfinden. Unsere Filmkritikerin Susanne Burg, kurz vor der Abreise nach Venedig, kann jetzt hoffentlich ein bisschen Ordnung in dieses Hin und Her bringen. Susanne, also mal der Reihe nach, war die Jury-Pressekonferenz jetzt offiziell abgesagt worden oder sollte sie einfach nicht stattfinden?
Naja, wir haben Ende der letzten Woche den Plan der gesamten Pressekonferenzen bekommen und da stand die Jury-Pressekonferenz schlichtweg nicht drin. Da haben dann viele von uns JournalistInnen, ich auch, eine Mail an die Pressestelle geschrieben und nach den Hintergründen gefragt. Und nach vielen Mails, die im Schweigen endeten, hieß es dann schließlich am Wochenende, nein, die Pressekonferenz findet nicht statt, wegen Terminkonflikten. Was eine merkwürdige Begründung ist, denn dieser Termin ist für eine Jury, es handelt sich ja um die Jury-Pressekonferenz, einer der zentralen Termine beim Festival. Da darf es eigentlich keinen Terminkonflikt geben. Viele aus der Branche vermuteten eher, dass das Festival die Jury davor schützen wollte, zu politischen Themen befragt zu werden.
Das erinnert ja ein bisschen an die Diskussion um die Jury-Pressekonferenz bei der Berlinale im Februar. Die hatte ja das ganze Festival über die Medien beschäftigt. Da ging es um den Israel-Palästina-Konflikt. Jury-Präsident Wim Wenders hatte auf eine Frage hin geantwortet, Filmemacher sollten sich aus der Politik heraushalten. Jetzt hast du es ja schon gesagt, gibt es eben die Vermutung, dass diese Terminkollision nur vorgeschoben war und dass man sich in Wirklichkeit also dem politisch aufgeladenen Charakter einer solchen Pressekonferenz entziehen wollte oder diesen entschärfen wollte. Sind diese Vermutungen denn vom Festival jetzt bestätigt oder entkräftet worden?
Nein, eine Bestätigung gab es bis jetzt nicht. Die Festivalleitung hat bestritten, dass das die Beweggründe gewesen seien. Aber was offensichtlich ist, Pressekonferenzen sind bei Festivals in den letzten Jahren immer mehr zu einem Ort geworden, wo Weltpolitik verhandelt wird, wo Journalisten Statements und Positionierung vor allem zum Gaza-Krieg einfordern. Du hast ja eben schon das Beispiel Berlinale genannt. Auch im letzten Jahr in Venedig war das so, als Jurypräsident Alexander Payne zu Gaza befragt wurde und dann zugab, unvorbereitet gewesen zu sein. Also man sieht, Festivals versuchen irgendwie einen Weg zu finden, wie sie die Diskussion um Weltpolitik wieder ein bisschen mehr auf die Filme, auf die Leinwand, aufs Kino lenken können. Und ja, politisch hat das Kino in Venedig in der Hinsicht durchaus einiges zu bieten, wie zum Beispiel den Dokumentarfilm NASA, in dem es um mutmaßliche gezielte Tötungen palästinensischer Zivilisten in Gaza geht, gemacht von 2 der Regisseure von No Other Land, der bei der Berlinale 2024 lief. Aber offensichtlich war dann doch der Druck zu groß, was jetzt diese Jury-Pressekonferenz angeht. Sie findet nun also statt. Man habe jetzt den Terminkonflikt beseitigt, hieß es.
Ja, das Interessante ist ja, nach all diesem Hin und Her ist der Druck ja noch größer, glaube ich. Was ist denn von dieser Jury-Pressekonferenz übermorgen am Eröffnungstag zu erwarten?
Ja, ich bin gespannt. Der Jury-Pressekonferenzraum ist nicht sehr groß. Der Andrang wird riesig sein. Also die US-amerikanische Schauspielerin und Regisseurin Maggie Gyllenhaal ist Jurypräsidentin in diesem Jahr. Sie ist bekannt für eher differenzierte politische Positionen. Mit ihr in der Jury ist auch die tunesische Filmemacherin Kaoussa Benhania. Sie war im letzten Jahr im Wettbewerb als Regisseurin mit ihrem Film Die Stimme von Hind Rajab über die Ermordung des 5-jährigen palästinensischen Mädchens in Gaza. Dieser Fall, der aktuell auch von der israelischen Armee untersucht wird. Und Kaoussa Benhania hat im letzten Jahr bei der Pressekonferenz zu ihrem Film sehr emotional, sehr eindringlich vom Zitat Völkermord in Gaza gesprochen. Also es ist zu erwarten, dass sie sich auch in diesem Jahr sehr deutlich äußert. Aber es gibt durchaus auch andere heikle Themen, die zur Sprache kommen könnten, wie der Mangel an Regisseurinnen im Wettbewerb. Es gibt nur 2 Regisseurinnen bei 20 Filmen oder genauso der Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Auch das könnte großes Thema werden.
Die 83. Filmfestspiele in Venedig, sie beginnen am kommenden Mittwoch, aber sie sorgen im Vorfeld schon durch eine ab und wieder zugesagte Pressekonferenz für Debatten. Für uns hat Filmredakteurin Susanne Burg das durcheinander sortiert. Susanne, eine gute Reise nach Venedig und ganz herzlichen Dank.
Danke, gerne.
Und hier ein Fazit werden wir natürlich im Verlauf der Filmfestspiele regelmäßig über all das berichten, was vor Ort in Venedig passiert.
Fazit.
Und während die Filmfestspiele jedes Jahr in Venedig stattfinden, wechseln sich bei der Biennale Architektur und Kunst ab. Heute wurde bekannt, wer im kommenden Jahr den deutschen Pavillon der Architekturbiennale kuratieren wird. Es ist ein 4-köpfiges Team, bestehend aus dem Architekturhistoriker Andrzej Lepik, der jungen Planerin Olga Kopuschean sowie den beiden Architekten eines Hamburger Architekturbüros, Kawahara Tatsuya und Ellen-Christina Krause. Und bei mir im Studio ist der Architekturkritiker Gunnar Klack. Herr Klack, das ist ja eine Mischung aus Praktikern und Theoretikern. Ist das eine ungewöhnliche Zusammensetzung für ein Kuratorenteam der Architekturbiennale?
Ja, also es ist tatsächlich eine bisschen ungewöhnliche Zusammensetzung, aber diese Teams, die die Pavillons bei der Biennale gestalten, die können alles Mögliche sein. Es gibt keine feste Ordnung dafür. Es können Architekten sein, es können Museen sein. Von daher ist es nicht ungewöhnlich, dass es ungewöhnliche Teams gibt. Was mir persönlich daran gut gefällt, ist, dass es eben so eine Mischung aus Theorie und Praxis ist. Dieses Architekturbüro Kawahara Krause aus Hamburg, das ist ein junges Architekturbüro, die mit ein paar schönen Projekten bekannt sind. Und dann haben sie sich eben ins Boot dazu geholt, den sehr etablierten Architekturhistoriker Andrzej Lepik und noch diese sehr unbekannte Planerin, die aber auch an der Uni als wissenschaftliche Mitarbeiterin arbeitet. Es gibt auf jeden Fall viele Beispiele für einzelne Architekten, die sich dafür beworben haben. Das Architekturbüro Grüntuch Ernst hat das gemacht, das Architekturbüro Graft. Manchmal können sich auch einzelne Kuratoren bewerben. Francesca Ferguson hat das gemacht. Ich hatte das auch mal überlegt, ob ich das mache, zusammen mit dem Architekten Matthias Seidel. Hab's dann aber nicht gemacht.
Okay, das wäre jetzt ein anderes Thema, würde ich gerne mehr dazu wissen. Wie kam denn diese Auswahl zustande? Wer wählt überhaupt aus, welcher Beitrag im Deutschen Pavillon auf der Architekturbiennale in Venedig gezeigt wird?
Das ist tatsächlich ein ganz offener Wettbewerb. Ausrichten tut das Bundesbauministerium und die Organisation dieses Wettbewerbs, das übernimmt dann das sogenannte Bundesinstitut für Stadt- und Raumforschung. Also dieses BBSR hat eine Jury und diese Jury wählt dann aus allen Beiträgen eben das Konzept fürs nächste Jahr aus. Das sollte natürlich auch immer zu dem Biennale-Motto passen und das Biennale-Motto für nächstes Jahr, es ist ein bisschen kryptisch, das heißt Do Architecture for the Possibility of Coexistence Facing a Real Reality.
Okay, eine reale Realität, ja. Also wie praxisnah ist die Architektur, könnte man das vielleicht kurz zusammenfassen, oder?
Ich glaube, das ist eine Reaktion auf das Biennale-Motto vom letzten Jahr. Das hieß ja Intelligence, Natural, Artificial, Collective. Und das war eigentlich wirklich sehr weltfremd. Da gab es so viele futuristisch anmutende, gläserne Kristalle zu sehen. Und da hat sich die Fachwelt auch eigentlich gefragt, springen die jetzt gerade nur auf AI auf, weil das gerade so ein Hype ist und ignorieren damit so ein bisschen die realen Anforderungen an Architektur, die realen Herausforderungen der Welt. Deswegen glaube ich, ist dieses Motto Real Reality eine ziemlich eindeutige Replik auf das, was da letztes Jahr los war.
Ja, und dazu passt ja dann vielleicht auch der Beitrag, den dieses 4-köpfige Team im kommenden Jahr im Deutschen Pavillon zeigen will. Convivere, Repertoire des Zusammenlebens. Um welches Zusammenleben, dafür steht ja Convivere, geht's denn da? Oder könnte es gehen?
Also Sie haben es in Ihrem Beitrag schon sehr klar benannt. Es geht um Formen des gemeinschaftlichen Wohnens. Es geht um Siedlungen, es geht um Mehrfamilienhäuser, es geht aber auch um Wohnheime. Und es geht vor allen Dingen auch um die Zwischenräume zwischen Häusern vom verdichteten Wohnen. Und dahinter steht, so interpretiere ich das, diese Gewissheit, dass wir in Zukunft immer mehr in verdichteten Räumen leben werden. Also das Wohnen im Einzelhaus auf dem Land ist eigentlich kein nachhaltiges Modell für die Zukunft und die Verstädterung nimmt auch weiterhin in Deutschland zu. Und es ist eine wichtige Aufgabe für Architekten, dafür zu sorgen, dass die Räume zwischen uns, wo wir wohnen, dass das keine Angsträume, keine Resträume werden, dass wir keine langen dunklen Flure haben und fensterlose Treppenhäuser, sondern dieses Konzept für nächstes Jahr möchte eigentlich darauf schauen, wie können Architekten und Architektinnen dafür sorgen, dass in einer Zukunft, wo wir alle verdichtet zusammenwohnen in Mehrfamilienhäusern, vielleicht auch aufgrund des demografischen Wandels viel mehr in Seniorenwohnheimen, wie können da diese Räume, die eigentlich von der Architektur und von den Bauherren oft so als Resträume betrachtet werden, besser gemacht werden?
Nun ist ja die Biennale nicht einfach nur eine Leistungsschau der jeweilig teilnehmenden Länder, sondern es werden ja in der Regel gerade auf der Architekturbiennale werden ja Themen verhandelt, die über die bloße Gestaltung hinausgehen. Also es geht ganz oft um Zukunftsfragen und Sie haben ja jetzt schon ein paar genannt. Wie wollen wir gemeinsam leben? Wie nutzen wir die enger werdenden Wohnräume? Wie ordnet sich denn das Konzept der Vier hier ein? Also wenn wir mal das, was Sie jetzt vorhaben, vergleichen mit den vorherigen Beiträgen auf der Architekturbiennale im Deutschen Pavillon.
Also das eigentlich ganz Schöne an der Architekturbiennale ist, dass die alles sein kann. Also es können ja auch in den einzelnen Pavillons Werkschauen zu repräsentativen Architekten des jeweiligen Landes gezeigt werden. 2014 hat Rem Koolhaas diese Ausstellung Fundamentals gemacht, wo es wirklich nur um Bauelemente ging, die sehr gut ankam. Manchmal kann diese Architekturbiennale auch eben sehr abstrakt und in die Zukunft gedacht sein. Das Schöne ist, dass diese Pavillons darauf reagieren können. Sie können entweder sich diesem Motto total anschließen oder auch so ein bisschen querschießen. Und im deutschen Pavillon geht das dann auch manchmal von ganz künstlerisch bis ganz konkret. Also zum Beispiel Grüntuch und Ernst, die hatten mit ihrem Beitrag so ganz konkrete Umnutzungen in der Stadt gezeigt. Adapt, Reuse. Dann gab es aber auch 2014 diesen Beitrag, wo der Kanzlerbungalow im Deutschen Pavillon quasi nachgebaut wurde. Das war eigentlich eine begehbare Kunstinstallation. Und auf diesem ganzen Spektrum zwischen der sehr staubtrockenen Werkschau und der sehr experimentellen Künstlerinstallation ist dieser Beitrag wahrscheinlich wirklich so in der Mitte, wie so eine klassische Architekturausstellung, was mir tatsächlich ganz gut gefällt. Ich glaube, das ist der adäquate Zugang zur Architektur in unserer Zeit. Das ist jetzt keine Leistungsschau, hier wird nicht gezeigt, was sind die staatstragenden Projekte aus Deutschland, sondern das ist einfach eben so ein etwas langweiliges Thema, was dann beim genauen Hinschauen eben doch auch sehr aufregend sein kann und eben auch sehr vernünftig, wichtig und für alle Architekten, Architektinnen aus der Welt auch interessant, um zu sehen, was kann man eigentlich mit einfachen Mitteln machen, wie können wir mit den Mitteln der Architektur auch tatsächlich dafür sorgen, dass wir in einem besseren Umfeld leben.
Man darf also gespannt sein auf die Architekturbiennale 2027 in Venedig. Der Deutsche Pavillon wird von einem Viererteam kuratiert. Und was von diesem Quartett zu erwarten ist, darüber sprach ich mit dem Architekturkritiker Gunnar Klack. Herr Klack, ganz herzlichen Dank.
Sehr gern. Also ich bin tatsächlich jetzt auch sehr zuversichtlich, dass das ein guter Beitrag und eine gute Biennale wird nächstes Jahr.
Ja, und gleich stellen wir Ihnen noch einen ganz besonderen Pavillon bei der diesjährigen Kunstbiennale in Venedig vor. Vorher aber die wichtigsten Kulturmeldungen des Tages mit Georg Scharek.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das British Museum in London hat mit einer privaten Exklusivführung für den Tech-Milliardär und Palantir-Gründer Peter Thiel seine Angestellten verärgert. Wie der Guardian berichtet, durfte Thiel Anfang des Monats vorab den weltberühmten Wandteppich von Bayeux anschauen, als dieser noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich war. Für den Teppich gelten strenge Schutzvorgaben, vor allem was das Licht betrifft, damit er nicht beschädigt wird. Sie wurden in Zusammenarbeit mit Frankreich erarbeitet, das den Teppich ausgeliehen hat. Er ist immer nur für ein paar Stunden zu sehen. Tausende warten dafür geduldig in Schlangen oder für Online-Tickets. Mitarbeiter des British Museum kritisieren nun, dass die ohnehin schon begrenzten Zeitfenster an jemanden vergeben werden, der gar nichts mit dem Museum zu tun hat. Zuletzt hatte das Museum bekannt gegeben, dass der nächste Schwung der begrenzten Tickets ab 21. Oktober verkauft wird. Thiel, Palantir und PayPal-Gründer, ist wegen verschiedener Deals seiner Unternehmen in Großbritannien umstritten. Der Deutsche Buchpreis weist die Forderung des hessischen Antisemitismusbeauftragten Uwe Becker nach Abberufung der Jurorin Maha El-Hissi zurück. Laut dem Vorsteher des Börsenvereins des deutschen Buchhandels Gugolz erfüllt sie alle Anforderungen. Er hob außerdem ihre Erfahrung in der Literaturwissenschaft und in mehreren Preisjurys hervor. Der Antisemitismusbeauftragte Becker hatte der Publizistin vorgeworfen, israelfeindliche Stereotype vom Siedlerkolonialismus über Apartheid und ethnische Säuberung bis zum angeblichen Völkermord zu verbreiten. Hintergrund ist eine Essayserie, in der sie Tötungen palästinensischer Journalisten durch die israelische Armee kritisiert. Nach der Absage eines geplanten Schwimmnachmittags für schwarze Kinder und Jugendliche im Berliner Volksbad an der Volksbühne hat der betroffene Verein EOTO viel Solidarität erfahren. Über 87.000 Euro an Spenden sind laut der Website GoFundMe zusammengekommen. Die Crowdfunding-Aktion endet heute. Das Geld soll dem Verein EOTO sofort zugutekommen. Das temporäre Volksbad an der Berliner Volksbühne, die erste Aktion des neuen Intendanten Matthias Lilienthal, lädt noch bis Anfang Oktober zum Schwimmen ein. Der britische Modeschöpfer John Galliano hat nach Kritik wegen von ihm in der Vergangenheit getätigten antisemitischen Äußerungen eine geplante Ausstellung seiner Werke im Metropolitan Museum of Art in New York abgesagt. Ich übernehme weiterhin die volle Verantwortung für den Schmerz, den meine Worte in der Vergangenheit ausgelöst haben, insbesondere für das Leid, das ich der jüdischen und asiatischen Gemeinschaft zugefügt habe, und ich bin nach wie vor zutiefst traurig darüber, schrieb er auf Instagram. Ein französisches Gericht hatte Galliano im Jahr 2011 wegen rassistischer und antisemitischer Äußerungen schuldig gesprochen, nachdem er in einer Bar in Paris gegen Juden und Asiaten gerichtete Parolen von sich gegeben hatte. Der für seine extravagante Persönlichkeit und seine gewagten Entwürfe bekannte Designer verlor daraufhin seine Stelle als Kreativdirektor bei Dior. Das Met hatte eine neunmonatige Ausstellung der Arbeiten Gallianos ab Mai geplant. Prominente Vertreter der jüdischen Gemeinde, darunter der bekannte Kunsthändler Arnie Glimcher und die Sprecherin des Stadtrats Julie Mannin, äußerten jedoch Einwände. Galliano sagte, er erkenne an und respektiere, dass eine Ausstellung, die seine Arbeit ehre, für manche schmerzhaft wäre. Das Metropolitan Museum of Art bestätigte, dass die Ausstellung John Galliano – Horizons nicht wie geplant stattfindet und dass zu einem späteren Zeitpunkt eine neue Schau geplant sei.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Ja, und wir haben hier ein Fazit regelmäßig zur 61. Kunstbiennale in Venedig geschaut. Falls Sie in diesen Tagen noch an die Lagune reisen, dann hören Sie gerne noch mal rein in unsere Sondersendung vom Mai zum Auftakt. Die finden Sie in der Deutschlandfunk-App. Bis November ist noch Zeit, sich ein eigenes Bild zu machen. Zum Beispiel beim Besuch des niederländischen Pavillons. Dort werden die Besucher während einer Performance 25 Minuten eingeschlossen. Es gilt striktes Handyverbot. Drastischer kann man sich dem Social-Media-Reflex unserer Zeit, nämlich überall und alles zu filmen und fotografieren, nicht widersetzen. Meine Kollegin Linda Schildbach hat sich für Fazit darauf eingelassen.
Der große weiße Raum mit den nackten Wänden füllt sich allmählich. Manche setzen sich auf die weißen Hocker, andere auf den Boden oder stehen verloren herum. Die Türen werden geschlossen, der Raum verdunkelt sich langsam, Stille kehrt ein. Eine junge blonde Frau erhebt sich aus der Mitte des Publikums. Mit ihrer schwarzen Anzughose, cremefarbenen Bluse und dem roten Biennale-Stoffbeutel sieht sie aus wie eine typische Besucherin. Ihre unheimlichen, knurrenden Kehlgeräusche verschlagen einem die Sprache. Rage, Wut, schreit sie, bewegt sich wie in Zeitlupe durch den Raum, als wäre sie ganz allein. Einige im Publikum weichen der Performerin Jana Jazuka aus, als sie ihnen zu nahe kommt.
Ich kann mir vorstellen, dass es für das Publikum sehr schwer zu ertragen ist, wenn sie diese Stimme aufnehmen, miterleben müssen. Diese extreme Stimmübung geht aufs Nervensystem. Sie löst im Körper eine Kampf- oder Fluchtreaktion aus. Ich würde sagen, es ist eine sehr zwiespältige Erfahrung.
Und eine, die erschüttert, bis ins Mark geht. Es sind keine kräftigen, wuterfüllten Schreie, wie wir sie in Social-Media-Debatten oder Politikerdiskursen hören, sondern es ist eine gebrochene Stimme. Jemand, der bald kaum noch Energie hat, der am Ende ist. Wie ein letztes Aufbäumen in einer Welt völliger Verzweiflung. Hinter dem Konzept steht der Künstler und Theatermacher Dries Verhoeven.
Es ist kein Geheimnis, dass wir in dunklen Zeiten zum Selbstschutz zurückkehren. Und das auch auf einer militärischen Skala. Wir rüsten wieder auf, beschützen unsere Grenzen, aber auch uns selbst. Es ist die Zeit der Safe Spaces. Das ist nachvollziehbar, weil wir uns sicher fühlen wollen.
The Fortress. Die Festung heißt die Arbeit im niederländischen Pavillon. Zwei große rote Stahlpfeiler tragen eine schwere Jalousie vor der Glasfront des modernistischen Gebäudes. Erbaut vom Architekten Gerrit Rietveld, damals im progressiven Nachkriegsoptimismus der Niederlande.
We really collectively try to understand what and how to also approach this building, how to approach the situation, what's happening in the world.
Gemeinsam hätten sie überlegt, wie sie sich dem Gebäude annähern können und wie sie mit der Weltlage umgehen wollen. So Jana Jatsuka.
We said, let's bring it to the here and now.
Wir wollten es ins Heute bringen, denn ich bin nicht immer stolz darauf, Niederländer zu sein. Wir haben dem Ort zwei Dinge genommen, die Zugänglichkeit und das Licht. Mit einer einfachen Geste, indem wir eine Festung daraus machen.
Insgesamt 13 PerformerInnen rotieren. Die wenigen Worte, von Dries Verhoeven vorgegeben, legen sie je anders aus. Doch immer nehmen sie den Besucherinnen und Besuchern jede Chance, sich der Performance und dem Weltschmerz zu entziehen. Selbst hinter dem so gewohnten Schutzschild, dem Handybildschirm, kann man sich nicht mehr verstecken.
Denn in dem Moment, in dem man sich distanziert, sagt man sich auch, ich bin nicht darin verstrickt. Diese Dunkelheit hat nichts mit mir zu tun. Das ist problematisch. Vielleicht auch hier in den Giardini, wo wir alle 5 Minuten mit den unterschiedlichsten Konflikten konfrontiert werden. Aber wann dringen sie wirklich in uns ein? Wo erkennen wir uns selbst in diesen Problemen wieder? Das war die zentrale Frage bei der Entstehung von The Fortress.
Jana Jatsuka presst ihre Hände gegen die Wand, als müsste sie sie abwehren. Die Wand aufhalten mit aller Kraft. Stand your ground, ruft sie verzweifelt, haltet die Stellung. Und man denkt an Soldaten, nur tausende Kilometer entfernt, in der Ukraine. Man denkt an Orte in der Welt, wo der Krieg tobt, wo Hunger als Kriegswaffe eingesetzt wird und wir hier gleichzeitig in Frieden leben. Die Festung meint das Politische, aber auch das Private. Eine Festung, um innerste Gefühle und Verzweiflung herauszulassen. Denn Stand Your Ground kann auch heißen, bleib bei dir. Steh für dich ein.
These words also derive from self-help books.
Zitate aus Selbsthilfebüchern hat Dries Verhoeven für die Performance genutzt. Liebe dich selbst. Lächle. Spiel Musik. Male Blumen. Performerin Jana Jatsuka scheint an dieser neoliberalen Selbstoptimierung zu zergehen. Sie zieht ihre Bluse über den Kopf, windet sich verzweifelt auf dem Boden. Als gäbe es einen Moment, in dem man dem Schmerz der Welt oder des Selbst einfach nicht entgehen könnte. Inzwischen ist der Raum in totale Finsternis gehüllt. Stille. Bis sich die Jalousie öffnet und der Blick freigegeben wird auf den idyllischen Garten des Pavillons. Die Performance ist zu Ende.
Tja, und nein, es gibt wirklich kein einziges Foto davon. Linda Schildbach hat uns den niederländischen Pavillon bei der 61. Kunstbiennale von Venedig vorgestellt. Die Performances finden von Mittwoch bis Sonntag statt und die Biennale geht noch bis zum 22. November. Es klingt nach einem Krimi und ist doch Realität. Das Land Berlin wird erpresst. Das verkündete Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner vor ein paar Tagen. Eine Hackergruppe soll nach einem Angriff auf das Datennetz der Berliner Verwaltung vor knapp 2 Wochen jetzt rund 2 Millionen Euro Lösegeld fordern. Die Gruppe behauptet, knapp 6 Terabyte an sensiblen Unterlagen gestohlen zu haben, darunter Passwörter und Justizunterlagen. Das Ganze ein Vorgang, der beim Direktor des Naturkundemuseums Berlin, Johannes Vogel, schlimme Erinnerungen Erinnerung wachrufen dürfte. Sein Museum wurde im Oktober 2023 Ziel einer Cyberattacke. Danach war es Monate lahmgelegt. Wie er auf die aktuellen Ereignisse blickt, darüber kann ich jetzt mit ihm sprechen. Schönen guten Abend, Herr Vogel.
Ja, schönen guten Abend, Frau Burkhardt.
Herr Vogel, als Sie von dem Cyberangriff auf den Berliner Senat erfuhren, was hat das bei Ihnen ausgelöst?
Déjà-vu, und zwar nicht der schönen Sorte, nein. Also man fühlt sofort bei den Betroffenen mit. Die Häme, die Hacker versprühen, die Arroganz, aber auch die Ohnmacht, die man da fühlt, das kann ich alles nachvollziehen und es macht mich bis heute sehr, sehr ärgerlich.
Wie schwer ist es denn, das Ausmaß zu erkennen eines solchen Angriffes? War Ihnen das gleich klar im Naturkundemuseum oder zeigt sich so ein gesamter Schaden erst nach und nach?
Also genau wie jetzt auch in Berlin, wir sollten verschlüsselt werden. Weiß nicht, ob das in Berlin auch der Fall gewesen ist. Wir haben das abgewehrt und haben dann gemerkt, wie auch hier in Berlin, dass die schon 14 Tage bei uns im System waren. Jetzt war unser System glücklicherweise zum Teil kompartmentalisiert, also die konnten nicht überall hin, aber es sind eben halt auch Daten damals abgeflossen.
Haben Sie eigentlich damals gezahlt?
Nein, wir dürfen nicht zahlen und ich hätte es auch nicht gemacht und ich kann es auch total verstehen, dass das Land Berlin nicht zahlt, weil damit ermutigt man diese Kriminellen oder auch kriegsführenden Parteien nur dazu weiterzumachen, wenn sie damit noch Gewinn machen können. Man muss den sauren Apfel, und der ist sehr, sehr bitter und sehr groß, und das wird viel, viel mehr als die 2 Millionen kosten, das Ganze zu reparieren. Man muss das schlucken.
Karl Wegner hat ja angekündigt, nicht auf die Forderungen der Erpresser einzugehen. Ja. Das Naturkundemuseum ist als Stiftung eng mit dem Land Berlin verzahnt. Sind Ihre eigenen Systeme auch von diesem Senatsangriff betroffen?
Nein, 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 nein. Es macht Sinn, solche Systeme komplett voneinander fernzuhalten. Natürlich sind wir mit diesen Senatsverwaltungen inhaltlich verknüpft, aber in keinstem Falle datentechnisch, nein. Und was dann sofort passiert auch ist, dass E-Mails, die von diesen betroffenen Systemen kommen, nicht mehr zugelassen werden von den eigenen Systemen und so weiter und so fort.
Nach dem Angriff vor 3 Jahren auf Ihr Haus, da hieß es, dass die gesamte IT-Infrastruktur komplett neu aufgebaut werden müsse, auch weil man der alten Schadstoffsoftware nicht mehr trauen könne. Wie kann jetzt eine Landesverwaltung mit zehntausenden Rechnern sich neu und sicher aufstellen? Wie lange, glauben Sie, dauert sowas?
Naja, das wird ähnlich lange dauern wie bei uns. Also bei uns sind die ganz tief ins System eingedrungen und haben überall Trojaner gelegt. Deswegen mussten wir alles neu aufbauen. Wir sind jetzt sehr, sehr gut arbeitsfähig und hoffentlich toi, toi, toi auch um vieles sicherer aufgestellt. Also wir sind mit dem blauen Auge davongekommen.
Um sich gegen solche Angriffe von Hackern zu wappnen, da bräuchte man Geld für Cyberresilienz. Und Geld wird ja bekanntlich in den Wissenschafts- und Kulturbudgets immer knapper, besonders in Berlin. Hat die Politik denn seit dem Angriff auf Ihr Museum vor 3 Jahren mehr Geld dafür bereitgestellt?
Nein, die haben uns damals sehr, sehr stark geholfen, sowohl der Bund wie auch das Land, und auch sehr unbürokratisch. Das hat auch dazu beigetragen, dass wir wieder arbeitsfähig wurden. Ich möchte mal einen ganz anderen Aspekt nennen. Cybersicherheit hat ganz, ganz viele Komponenten. Das eine sind die Systeme, die vielleicht, wenn sie alt genug sind, anfällig sind. Das andere ist aber auch, und das kommt wohl auch in Unternehmen vor, ich will nicht in keinster Weise sagen, dass das hier auch der Fall ist, aber wenn man auf der Innenseite jemanden hat, der kann auch Türen und Tore öffnen. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Digital ist niemand sicher. Und gerade große Unternehmen mit viel E-Mail-Verkehr, mit viel großen Datenaustauschen, vielleicht auch mit alten Leitungen und so, so wie das auch bei uns der Fall war, sind verwundbar. Da müssen wir einfach mit leben, weil wir sind im Kriegszustand. Und was mich am meisten nervt ist, dass Deutschland weiterhin glaubt, wir können Bullabü spielen und weiter schön unseren Lebensstandard halten, und wir sind nicht verteidigungsfähig und nicht mal verteidigungswillig. Das geht so nicht weiter, wenn man mit so großen und klugen Gegnern zu tun hat, wie der NATO derzeit gegenüberstehen.
Ja, treffen kann es jeden. Das wissen wir seit einigen solcher Cyberattacken, wie zum Beispiel in Düsseldorf. Da traf es ein Krankenhaus, ja, aber auch genau. Schon europäische Flughäfen, Privatpersonen, genauso wie Firmen, Behörden und eben auch Museen. Allein im Jahr 2024 gab es 333 1268 Fälle von Cybercrime. Ja. Wo sehen Sie das größte Problem beim Senat? Warum war man nicht gewappnet? Sie sagen zwar, treffen kann es jeden. Warum war man nicht gewappnet gegen die doch so allgegenwärtige Gefahr der Cyberkriminalität?
In Großbritannien gibt es Behörden, deren Aufgabe es ist, gegen solche Angriffe vorzugehen, zentral. Und in Deutschland haben wir Museen und Bezirke und Städte und Kreise und Länder und Bund und Kompetenzgerangel und jedem wird die Hose runtergezogen bei einem Cyberangriff. Die Welt hat sich geändert, also müssen wir uns ändern. Und es muss eine zentrale Einheit geschaffen werden, die Systeme fit macht für den Cyber-Einsatz. Das geht nicht anders und vielleicht sogar auch zurückschlägt. Wir halten nicht nur eine Wange hin, wir halten alles hin. Und wir suhlen uns in unserer Vielfältigkeit und genau dadurch sind wir angreifbar. Und noch was ganz anderes. Die Dinge passieren doch, um uns Angst zu machen. Und Angst führt dazu, dass die Russland-Freunde am rechten und am linken Rand gewählt werden, weil Populismus und Angst bei der Wählerschaft hängen eng miteinander zusammen. Also das ist ein Teufelskreis und der muss unterbrochen werden, indem die Demokratie verdammt nochmal wehrhaft wird.
Johannes Vogel, Direktor des Naturkundemuseums Berlin, das vor 3 Jahren selbst Opfer einer Cyberattacke wurde. Wir sprachen über die aktuelle Erpressung der Stadt Berlin durch eine Hackergruppe. Herr Vogel, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Ich bedanke mich.
Und wir schauen in die Feuilletons der gedruckten Zeitung vom Dienstag, dem 1. September. Der Cyberangriff ist auch dort ein Thema. Vorher hat Ulrike Timm jedoch ein paar ungewöhnliche Fragen entdeckt.
Die peinlichsten Anfragen bei ChatGPT. Ich habe eine Wassermelone mit Kernen gegessen. Wächst jetzt ein Baum in meinem Bauch? Oder schreibe eine Kündigung für meinen Chef, in der steht, dass er ein Idiot ist, aber professionell. Wobei, letzteres hat doch schon wieder Geist und Witz, oder? Und man wäre schon neugierig, was dabei herauskommt. Lisa Behrens hat derlei Anfragen an die KI für die Frankfurter Rundschau gesammelt und schreibt weiter. Zum Glück liest niemand mit. Zum Glück ist man unter sich und kann sich ganz im Vertrauen unterhalten. Die KI ist so nett und verständnisvoll. Sie ist immer da, wie ein künstlicher BFF, Best Friend Forever. Sie haben bestimmt gemerkt, dass die Kollegin der Frankfurter Rundschau längst in den Was-wir-uns-wünschen-Modus gegangen ist. Denn natürlich liest jemand mit, nicht irgendwer, sondern der ganz große Konzern OpenAI. Wollen Sie nicht? Fühlen sich ertappt, verraten? Klar, Sie können sich wehren, weiß nicht nur die Frankfurter Rundschau. Andere KI nutzen oder Zugang zu einer Premium-Version kaufen, die bislang werbefrei ist. So einfach kommt der Berliner Senat wohl nicht davon. Die bekannte Ransomware-Gruppe Recede hat mittels eines tagelang andauernden und dann wieder tagelang kleingeredeten Hackerangriffs die Berliner Landesbehörden attackiert und zigtausende Daten erbeutet. Jetzt wird die Stadt erpresst. Kostprobe: 80.000 Ordnungswidrigkeitsverfahren, 46.500 Verträge, 150 IBAN-Kontonummern und tausende Dateien mit Login-Zugängen. Damit kann man allerhand anstellen: Identitätsdiebstahl, Betrug und Erpressung. All das erfahren wir aus der Taz, die meint, die Ursache für die Misere ist eine beispiellose Kleinstaaterei in der digitalen Infrastruktur Berlins. Viele Behörden, Ämter und Stadtbezirke setzen auf eigene IT-Lösungen. Die Folge: ein Flickenteppich an Software mit teils gravierenden Sicherheitslücken. Versuche zur Zentralisierung scheitern bislang am Widerstand der jeweiligen Verwaltungen. Das zu entwuseln und fit zu machen fürs digitale Zeitalter ist schwieriger, als den Kabelknoten wieder aufzudröseln, den die Taz uns dazu als schickes Titelbild serviert. Ich werde jeden Tag bedroht, schreibt Charlotte Knobloch, die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München, in ihrem neuen Buch, weshalb sie im Nachwort ausdrücklich ihren Personenschützern aus der Münchner Polizei dankt. Ohne sie könnte sich die Holocaust-Überlebende Charlotte Knobloch nicht sicher im öffentlichen Raum bewegen. Sie hat einmal geglaubt, die jüdischen Gemeinden seien im neuen Deutschland angekommen. Ihre Zuversicht aber schwindet. Und doch wählt Charlotte Knobloch den Buchtitel trotzdem weiter. Joachim Kepper stellt es in der Süddeutschen Zeitung vor und benennt als Kernbotschaft, die Lage der Demokratie im Land mag schlimmer sein, als wir es vor wenigen Jahren noch für möglich gehalten hätten. Aber, so schreibt Knobloch, unsere freiheitliche Demokratie ist stark und sie muss stark genug sein, um die Menschen von den politischen Extremen zurückzuholen. Das kann sie aber nur leisten, wenn wir ihr dies auch zutrauen, wenn wir wissen, was wir an ihr haben. Das haben wir alle in der Hand. Treffender kann man es kaum sagen. In der Frankfurter Allgemeinen schreibt der in Weimar geborene Soziologe Detlef Pollack über den Osten und seinen Opfermythos. Wer AfD wähle, wolle dem Westen einen Denkzettel verpassen. Das begründet er detailliert und überzeugend, wobei die AfD ja mittlerweile auch in allen westdeutschen Landesparlamenten sitzt, mit Ausnahme von Schleswig-Holstein übrigens. Und klar, in keinem westdeutschen Landesparlament ist sie gestaltende Kraft. Auch noch was Positives? Wenig. Doch, die Süddeutsche Zeitung rezensiert ein Kinderbuch, was per se eine gute Tat ist, und sie betitelt das mit dem Stoßseufzer »Ferien sollten nie enden«.
Tja, das wäre schön, die Kulturpresseschau von und mit Ulrike Timm. Und das war Fazit mit Susanne Burkhardt. Ich wünsche eine angenehme Nacht. Machen Sie es gut.